Ich möchte euch heute zunächst den Timotheus ein bisschen vorstellen. Der junge Mann, Timotheus, er stammte aus einem kleinen Ort am Rande der zivilisierten Welt damals. Die Stadt war eine römische Garnison und nannte sich die höchst prächtige Kolonie Lystra. Ihre Aufgabe bestand darin, die wilden Bergstämme dort in den Bergen Isauriens einigermaßen in Schach zu halten. Ich habe eine Karte mitgebracht. Ja, dann können wir uns das ein bisschen anschauen. Paulus und Barnabas, sie kamen aus dem etwa 30 Kilometer entfernten Ikonion, also dort in der Mitte ungefähr, zu sehen, wo sie durch das Evangelium die Stadt in Aufruhr gebracht hatten. Sie flohen vor einem Anschlag auf ihr Leben. Und nun fingen sie an, da südlich in Lystra und in der Umgebung die gute Botschaft zu verkündigen. Ich lese aus Apostelgeschichte 14 ab Vers 8. Damit ihr euch nicht übermäßig wundert, ich erlaube mir, nach dieser Übersetzung zu lesen, NEÜ, das ist die neue evangelistische Übertragung, die auch da draußen liegt. Und ihr kennt wahrscheinlich dieses Buch zum Leben. Da waren schon Markus Evangelium und Römerbrief drin von der gleichen Sorte. Dass ihr mich nicht steinigt, hoffe ihr erlaubt es. Aber ich dachte, man kann manches also schöner im Zusammenhang verstehen. Apostelgeschichte 14, Vers 8. In Lystra lebte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Der hörte zu, wie Paulus redete. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er den Glauben hatte, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich gerade auf deine Beine. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat, und riefen auf Lyakonisch: Die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Die Ureinwohner dort in Lystra wurden durch diesen Vorfall, durch diese wunderbare Heilung, plötzlich an eine ihrer alten Götterlegenden erinnert. Nämlich an die Legende von Philemon und Baukis. Und zwar glaubten die Leute in Lystra Folgendes. Wer das von euch vielleicht schon mal gelesen hat, in den Göttersagen des Altertums oder so, da steht das drin. Einst waren Zeus, ich glaube nicht, dass es wirklich passiert ist, ja, aber ich erzähle es euch trotzdem, damit ihr seht, was die Leute damals geglaubt haben. Ja. Einst waren also Zeus und Hermes in menschlicher Gestalt in der Gegend gewesen. Müde von der Wanderung hatten sie an 1000 Türen geklopft und 1000 Türen waren vor ihnen zugeschlagen worden, bevor sie dann ein Haus fanden, das sie aufnahm. Das war die Hütte des alten Ehepaares Philemon und Baukis. Sie versorgten ihre Gäste und wollten ihre einzige Gans gerade opfern, als sie nämlich merkten, dass diese beiden Götter waren. Und diese nahmen aber die Gans in Schutz und sagten: Wir sind in der Tat Götter und die ganze Gegend soll ihre wohlverdiente Strafe erleiden. Euch aber wird der nahende Schrecken meiden. Folgt nur unseren Schritten und steigt auf den Gipfel des Berges. Beide gehorchten. Daraufhin wurde die ganze Bevölkerung vernichtet. Aber ihr Häuschen wurde zu einem Tempel gemacht und sie wurden zu Priestern. Nun, diese Verwandlungslegende wurde von den Einwohnern Lystras wirklich geglaubt. Und nun, als sie plötzlich das sahen, wie ein Mensch, der von Geburt an gelähmt war, auf einmal wieder gehen kann, da dachten sie: Jetzt sind sie wieder da. Und diesen Fehler von damals machen wir nicht noch einmal. Und sie fingen an, den Älteren von den beiden, Barnabas, sah wahrscheinlich ein bisschen vornehmer aus und würdiger als der Paulus, den fingen sie an zu verehren als Zeus. Und Paulus war der, der meist geredet hat, und er war deswegen in ihren Augen der Götterbote Hermes.
Wir können es nachlesen, das stimmt wirklich. Apostelgeschichte 14, Vers 12. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester des Zeus-Tempels vor der Stadt ließ Stiere und Kränze zum Stadttor schaffen und wollte zusammen mit der Bevölkerung den Aposteln Opfer bringen. Als Barnabas und Paulus davon hörten, rissen sie entsetzt ihre Kleider vom Halssaum bis zur Brust auf, rannten in die Menge und... Mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge nur mühsam davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen. Die beiden waren wirklich entsetzt, richtig entsetzt, so dass sie also ihr Gewand aufgerissen haben, wie das Juden machen, als Zeichen des höchsten Schreckens oder Entsetzens über irgendeine Tat, die ein anderer tut. Eine Gotteslästerung. Das war das ja in ihren Augen. Und die haben nicht bloß so getan, wie damals der hohe Priester, als der Herr Jesus gesagt hatte, dass er der Sohn Gottes ist. Kurze Zeit später kamen Juden aus Antiochia hier oben und Ikonion, wo sie vorher gewesen sind, und sie entdeckten den Paulus in Lystra. Juden haben viel Handel getrieben, deswegen waren die oft unterwegs. Und als sie den gesehen hatten, schrien sie so vor Zeter und Mordio. Und naja, Vers 19 geht's weiter. Sie schafften es, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Dann steinigten sie den Paulus. Und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Dass Paulus das überlebte, das ist auch ein Wunder. Denn die dachten ja schon, er ist tot. Und eine Steinigung hat das Ziel, jemand zu töten. Und ihr müsst nicht denken, dass man da mit kleinen Kieselsteinen geworfen hat. Sondern da hat man die größten Steine genommen, die ein Mensch gerade noch tragen konnte. Und hat sie auf sie geworfen. Steinigung, so ging die vonstatten. Man stürzte jemand von einem Hang runter, so war es in Israel jedenfalls. Und dann mussten die Zeugen die ersten schweren Steine werfen. Und wenn er das noch immer überlebte, dann mussten alle anderen sich beteiligen. So lange, bis er tot war. Und jetzt dachten sie, er ist tot. Er rührte sich nicht mehr. Und sie schleifen ihn aus der Stadt. Also, dass er das überlebte, grenzt einen Wunder. Und was er dann tat, das beweist außergewöhnlichen Mut. Vers 20. Als ihn dann die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Das ist dann also hier weiter östlich, südöstlich. Auch in Derbe verkündigten sie das Evangelium und viele Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Dann kehrten sie nach Lystra, Ikonion und schließlich nach Antiochia zurück. Überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in Gottes Reich einkehren. Es geht also zurück nach Lystra, Ikonion, wo man ihn vorher gesteinigt hatte, ermutigte die Gläubigen. Also, einige sind darüber doch zum Glauben gekommen. Unter diesen wird sich schon damals ein etwa 20-jähriger junger Mann befunden haben, Timotheus. Das Verhalten der Missionare jedenfalls, ob er sich zu diesem Zeitpunkt schon bekehrt hat oder nicht, es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ja, aber das Verhalten dieser beiden Männer muss ihn tief beeindruckt haben. Ja, da verzichtet einer auf die Chance, von der ganzen Stadt als Gott verehrt zu werden. Und als der andere dann zum Dank dafür gesteinigt wird und das auch nur überlebt, dann macht er genau an der Stelle weiter, wo er vorher aufgehört hat. Mit der Verkündigung der Heilsbotschaft von Jesus Christus.
So etwas macht man nicht, um berühmt zu werden. So etwas macht man nicht einfach aus Ehrgeiz. Er merkte diese Leute. Schaut, wenn das irgendeine Religion gewesen wäre, das wäre doch für sie alle die Chance gewesen. Welchen Einfluss hast denn du auf eine Stadt? Stellt euch vor, auf Sinsheim. Auf einmal halten euch alle Sinsheimer für Götter. Ein oder zwei von euch. Was wäre das für eine Chance? Das könnte man doch für das Evangelium nützen. Und wie? Die Leute, ja, die könnte man niemals mehr so stark beeinflussen. Und genau das macht er nicht. Er sagt, macht das ja nicht. Ihr dürft uns unter keinen Umständen verehren. Denn es gibt nur einen Gott. Wir wollen ja gerade, dass er euch von solchen Nichtigkeiten wie Zeus und Hermes, dass er euch von denen abwendet. Und dem Gott zuwendet, der alles geschaffen hat. Das Leben dieser Missionare war schon überzeugend. Und der junge Mann, der das damit beobachtet hat, es wird ihn schon getroffen haben. Jedenfalls, als Paulus 2 Jahre später, im Jahr 49, auf seiner zweiten Reise nach Lystra kam, wird der junge Timotheus das erste Mal direkt erwähnt. Und das ist jetzt Apostelgeschichte 16, Vers 1. Paulus kam auch wieder nach Derbe und dann nach Lystra. In Lystra wohnte ein Jünger mit Namen Timotheus. Er war der Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Geschwistern in Lystra und Ikonion hatte, wollte Paulus auf seine Reise mitnehmen. Weil die Juden in diesem Gebiet wussten, dass sein Vater ein Grieche war, ließ Paulus ihn beschneiden. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Geschwistern in Lystra und Ikonion hatte. 2 Jahre waren vergangen, also wenn er sich damals schon bekehrt hatte, jedenfalls ist die maximale Zeit, die er gläubig war. Und da hat dieser junge Mann einen guten Ruf, nicht nur in seiner eigenen Gemeinde, also in Lystra, sondern auch in Ikonion. Das ist eine Stadt, die liegt also 40 Kilometer weiter. Das ist schon was. Einen guten Ruf haben, das heißt nicht, dass er immer anständig irgendwo auf seinem Platz in der Gemeinde saß. Das reicht noch nicht für einen guten Ruf. Um einen guten Ruf zu haben, da muss man jemand sein, der etwas tut. Der sich mit dem, was er kann, mit den Gaben, die er hat, in seiner Gemeinde vollständig einsetzt. Dadurch bekommt man einen guten Ruf. In der eigenen Gemeinde und vielleicht sogar noch in der anderen, die auch gerade gegründet wurde. Man besuchte sich ja gegenseitig. Die Gläubigen hatten schon Kontakt miteinander, auch damals. Timotheus war eigentlich halb Jude. Sein Vater wird nun mal erwähnt, dass er Grieche ist. Er war offensichtlich nicht gläubig, auch kein jüdischer Proselyt. Denn sonst hätte er ja wahrscheinlich den Timotheus beschneiden lassen. Mutter und Großmutter allerdings waren Jüdinnen. Und zuerst hatte sich offensichtlich die Großmutter bekehrt, die Lois, dann die Mutter und dann der Timotheus. Paulus schreibt ihm nämlich später in seinem zweiten Brief, 2. Timotheus 1, Vers 5, da schreibt er, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Timotheus, wie gesagt, er kam bestimmt schon auf der ersten Missionsreise des Paulus zum Glauben, denn er nennt ihn ja sein echtes Kind im Glauben. 1. Timotheus, Brief, Kapitel 1, Vers 2. Ich lese mal, Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, an Timotheus, der durch den Glauben ein richtiger Sohn für mich geworden ist. Könnte sein, dass Paulus hier deutlich machen will, dass er sogar Anteil an der Bekehrung des Timotheus hatte. Nun, wieso kann so ein junger Mann, 20 war damals extrem jung, Da galt man also in der Gesellschaft kaum etwas, in der damaligen Gesellschaft. Wie kann das sein, dass ein so junger Mann ein so gutes Zeugnis hat in zwei, immerhin 40 Kilometer entfernten Gemeinden? Nun, einerseits hängt es damit zusammen, die beiden Jüdinnen, also Großmutter und Mutter, hatten den Jungen schon sehr zeitig in die Schriften des Alten Testamentes eingeführt. Das ist wiederum sehr bemerkenswert, oder man könnte sagen, wirklich eine Vorsehung Gottes, denn Jüdinnen konnten damals im Allgemeinen nicht lesen. Die Jungs bei den Juden lernten alle lesen, das war vorbildlich, bei den Germanen noch lange nicht. Da lernten die höchstens Metsaufen. Aber lesen oder solche Dinge, das war selten hier in unseren Breiten. Damals schon, jeder Junge musste lesen lernen. Bei den Mädchen, wie gesagt, selten. Und manche Rabbis waren total dagegen, dass die Mädchen lesen lernten oder sich gar mit der Tora beschäftigten. Von Rabbi Eliezer, der lebte oder starb um das Jahr 90 nach Christus, da werden folgende Aussprüche überliefert. Zitat: Wer seine Tochter Tora lehrt, ist wie einer, der sie Ausgelassenheit lehrt. Das sagt ein Rabbi. Oder: Mögen die Worte der Tora verbrannt werden, aber man möge sie nicht den Weibern überliefern. Ihr wisst, der Herr Jesus war ganz anders an der Stelle. Und der Apostel Paulus auch. Und an dieser Stelle hier merken wir doch, wie wichtig das ist, wenn auch Frauen die Bibel kennen und nicht nur Männer. Diese beiden Frauen offensichtlich waren vorbildlich. Sie haben dem jungen Timotheus alles beigebracht, was sie wussten oder was sie hatten vom Alten Testament. Frauen haben im Allgemeinen den größten Einfluss auf die Kinder zu Hause. Und viele große Männer im Reich Gottes hatten in dieser Hinsicht ausgezeichnete Mütter. Mütter, die einerseits gebetet haben für ihre Kinder. Man sollte mehr mit Gott über die Kinder reden, als mit den Kindern über Gott, hat mal jemand gesagt. Aber natürlich gehört die Unterweisung genauso dazu. Timotheus eben auch. Er hatte viel seiner Mutter und Großmutter hier zu verdanken. Und Paulus wusste das und schreibt ihm später, 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16 sind ja äußerst wichtige Verse. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Paulus denkt hier natürlich zunächst an das Alte Testament. Aber das ist das Buch gewesen, was sie alle hatten. Was alle Juden hatten, auch in der Diaspora, wo sie waren. Und was natürlich auch die Neubekehrten lesen können. Ihr müsst euch vorstellen, die hatten ja noch nichts vom Neuen Testament damals. Es gibt keinen Brief, jedenfalls nicht, dass wir wüssten, einen Brief an Lystra, an die Gläubigen in Lystra oder so, oder Ikonion. Wir haben einen Brief an die Korinther und an alle möglichen, an Timotheus. Das war damals alles noch nicht da. Das Einzige, was diese Gläubigen hatten, war das Alte Testament. Und da war Timotheus natürlich wirklich brauchbar. Als ein junger Mann, der das Alte Testament kannte und der von daher auch Jesus predigen konnte. Ich weiß ja nicht, ob manche von euch, die jetzt von den Brüdern, die jetzt mit predigen, wenn euch schlagartig das Neue Testament weggenommen würde und ihr nur noch so ein paar Brocken wüsstet und müsstet Christus predigen, nur aus dem Alten Testament. Ja gut, Jesaja 53 denkst du vielleicht, aber man kann nicht jeden Sonntag darüber predigen, oder? Und was nimmst du dann als nächstes? Fällt dir vielleicht noch Psalm 22 ein? Und dann? Das ist gar nicht so einfach, aber das hat Timotheus getan. Der junge Mann, er war brauchbar für Gott und er hat sich sofort eingesetzt und zwar mit dem, was er hatte. Da hat Gott also vorgesorgt, dass dieser Mann da auch einiges zu tun hatte. Und Paulus konnte sagen, bleib in dem, was du gelernt hast. Und du bist völlig überzeugt und du weißt ja auch, von wem du gelernt hast. Das waren deine Mutter und deine Großmutter und er natürlich selber dann auch. Also aufgrund dieser Kenntnis und seiner offensichtlichen Hingabe an den Herrn wurde Timotheus sehr schnell in seiner eigenen Gemeinde zum Segen für andere Gläubige. Und deswegen hatte er so ein gutes Zeugnis in der eigenen Gemeinde und irgendwann hört man dann auch woanders von ihm. Das ist bemerkenswert. Du kannst überlegen, ich sag mal so persönlich, welchen Ruf du hier hast in der Gemeinde, was die anderen von dir sagen oder in der Nachbargemeinde sogar. Gut, das muss man nicht favorisieren, das kommt dann entweder automatisch oder vielleicht nie, wer weiß. Aber versteht ihr, wer natürlich nichts für den Herrn tut, wie sollten der jemals einen guten Ruf kriegen? Es gibt ja so eine Typen in den Gemeinden, ich komme ja meist aus, also ich selbst komme aus einer alten Gemeinde, alten Brüdergemeinde, die ist mehr als 100 Jahre alt und ich komme viele in solchen Gemeinden rum. Naja, da gibt es schon welche, die sind zwar sonntags da, wenn es darauf ankommt, wenn es Arbeit gibt, sind sie regelmäßig nicht da. Und wenn man beten will, auch nicht. Aber wenn es ums Meckern geht, sind die Größten. Die haben immer irgendwas dagegen. Da hat man schon auch einen Ruf bei den anderen. Es ist freilich nicht der Beste. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt in alle möglichen Fettnäpfchen trete, aber manchmal mache ich das auch ganz gern. Paulus wollte den Timotheus als Mitarbeiter haben. Und deswegen beschnitt er ihn. Ziemlich schmerzhafte Operation mit 20. Also bei den Kindern, man soll beschnitten werden am 8. Tag. Ne? Da ist das also kein Problem. Da gibt es also, der Blutgerinnungsfaktor ist da besonders groß. Und alles passt da gut zusammen, wie Gott es eben vorgeschrieben hatte. Aber im Erwachsenenalter ist man ziemlich lange kampfunfähig. So 14 Tage oder so und hat unter Umständen Wundfieber und alles mögliche. Aber Paulus hat es gemacht, nicht weil Paulus die Beschneidung gepredigt hat. Das hat er nämlich gar nicht gepredigt. Sondern weil er wollte, der Mann, der sollte mit ihm unter den Juden arbeiten. Und ein Jude würde das niemals anerkannt haben, wenn der etwa unbeschnitten wäre. Und wahrscheinlich waren die so dreist und haben auch direkt gefragt. Ich weiß nicht, wie sie es sonst rausgekriegt haben wollen. Nicht unser Thema. So, noch etwas. Strenggläubige Juden, sie betrachteten die Kinder aus einer Mischehe gewöhnlich für tot. Und das war ja der Fall bei Timotheus. Die Mutter Jüdin, der Vater ein Grieche. Und die Juden haben diese Kinder manchmal so sehr als tot betrachtet, dass sie regelrecht die Zeremonie einer Beerdigung veranstaltet haben. Um deutlich zu machen, tot. Dass Paulus ein solches Kind als seinen Bruder ansah, als seinen jüdischen Bruder, beweist schon, wie sehr er alle nationalen Schranken durchbrochen hatte und niedergerissen. Und diese Operation der Beschneidung würde Timotheus befähigen, eben Paulus in alle Synagogen zu begleiten, wenn er dort predigt. Das war kein Zugeständnis an die jüdische Lehre. Nun, die Ältestenschaft der Heimatgemeinde von Timotheus und vielleicht auch der Nachbargemeinde Ikonion, sie machten sich eins mit ihm, legten ihm die Hände auf. Das bedeutet, sie waren einverstanden, dass Paulus ihn mitnahm. Sie sandten ihn sozusagen aus und Handauflegung bedeutet nichts Mystisches, sondern vom Alten Testament her praktisch ein Einsmachen mit dem. Und das ist an dieser Stelle sehr wohl und sehr gut auch angebracht. Und sie sandten ihn zusammen mit Paulus zum Dienst aus. Und deswegen schreibt Paulus dem Timotheus später, wir können das also sozusagen alles nur rückwärts folgern, 1. Timotheus 4, Vers 14, da steht, Lass die Gabe, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat, nicht ungenutzt. Gott hat dir die Gabe geschenkt oder auch zugesprochen oder wie, also vielleicht haben das die Ältesten gemacht. Wie genau das vonstatten gegangen ist, wissen wir nicht. Nochmal sagt er es ihm im zweiten Brief, also in jedem Brief, den Paulus ihm geschrieben hat, erinnert er ihn an dieses Geschehen, die Handauflegung. Und hier war Paulus, oder da war Paulus offensichtlich auch dabei, dass er ihm selbst mit die Hände aufgelegt hat, so vermute ich jedenfalls. 2. Timotheus 1, Vers 6. 2. Timotheus Brief, Kapitel 1, Vers 6. Darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Entfache sie neu in dir, diese Gabe Gottes. Also das stand am Anfang des Dienstes des Timotheus. Und nun blieb der weitere Weg des Timotheus natürlich eng mit dem Apostel Paulus verbunden. Er begleitete ihn auf seiner Weiterreise, also es ging ja weiter, Lystra, Ikonion, Antiochia und dann irgendwo durch Phrygien und Mysien durch. Es gab da auch einige Schwierigkeiten, dass Paulus selbst nicht genau wusste, wo Gott ihn hinhaben wollte, beziehungsweise der Heilige Geist hat das zweimal verhindert. Und dann landen sie in Troas und Paulus betet, empfängt dann dieses Gesicht in der Nacht, fragt die Brüder am nächsten Tag, was meint ihr, will Gott wirklich, dass wir nach Philippi gehen? Und so kommen sie nach Philippi, also nach Europa. Er erlebt mit, und ich kann das jetzt nicht alles erzählen, wie Paulus und Silas in Philippi öffentlich ausgepeitscht wurden. Übrigens, ja, das ist also nicht mehr der Markus hier mit, auch nicht mehr der Barnabas der zweiten Missionsreise, sondern der Silas. Ich habe mir jetzt nur mal diese Stücke rausgenommen, die halt für den Timotheus wichtig sind. Sie werden öffentlich ausgepeitscht, kommen ins Gefängnis. Timotheus nicht, wahrscheinlich deswegen, er war natürlich der Schüler, der erstmal gelernt hat, der noch nicht öffentlich gepredigt hat, wahrscheinlich, oder jedenfalls nie so im Vordergrund stand wie die anderen beiden. Er hat ihnen dann Handreichung getan, er war der Lehrling, sozusagen. Ja? Und der fällt da nicht auf und kommt natürlich nicht mit ins Gefängnis, bleibt bei den anderen Geschwistern, aber kann ihnen schon Dienste tun in dieser Zeit. Das ist also nicht ganz unwichtig. Und Paulus wird dann entlassen. Es passiert ja dieses Wunder in Philippi, dass er befreit wird sozusagen durch dieses Erdbeben und der Gefängnisaufseher sich bekehrt. Aber sie müssen dann die Stadt verlassen und reisen weiter nach Thessalonich. Und als sie Thessalonich erreichen und es dort auch zu Schwierigkeiten kommt, durch die Juden natürlich, die sehr, sehr eifersüchtig waren, dass viele sich von den Proselyten dann gerade bekehrt hatten, da bekam Paulus sogar Stadtverbot in Thessalonich. Er durfte die Stadt nicht mehr betreten. Es musste sogar jemand für ihn bürgen. Ich weiß nicht, ob mit dem Leben, aber wahrscheinlich dann, wenn nicht, dann mit dem Besitz. Und Paulus hat sehr darunter gelitten, dass er Thessalonich nie mehr besuchen durfte, später. Aber der unscheinbare Timotheus, der kann zurückbleiben. Paulus war vielleicht 14 Tage dort in Thessalonich, bestenfalls 3 Wochen. Also jedenfalls überhaupt nicht lange. Es war sehr schnell, dass die Judenschaft da verrückt spielte. Und diese junge Gemeinde in Thessalonich lag dem Paulus ungeheuer am Herzen. Aber er kann den Timotheus dalassen. Sozusagen als Geheimwaffe. Da merken die anderen nicht so viel davon. Und der Timotheus konnte die Gläubigen schon belehren. In der Zwischenzeit, guckt man, das ist eine lange Reise von Ikonion, also bis sie dahin gekommen sind. Und wer weiß, wo sie dann noch waren, in Mysien und Phrygien und so. Das hat ja lange Zeit gedauert, Monate. Und da konnte Paulus viel erklären. Noch viele Dinge, die Timotheus nicht wissen konnte aus dem Alten Testament, die aber dem Apostel Paulus von Gott geoffenbart worden waren. Und dann wusste er das natürlich und konnte das sofort den jungen Gläubigen in Thessalonich weitergeben. Er konnte sie unterweisen. Später reiste er dem Apostel, der dann Thessalonich verlassen musste, hier nach Beröa nach und blieb auch mit Silas dort, als auch dort Paulus die Stadt wieder verlassen musste. Denn die ungläubigen Juden in Thessalonich hatten auch in Beröa einen Aufstand gemacht, sodass Paulus da ans Meer gebracht wurde von den Brüdern dort in Beröa, die also auch inzwischen schon gläubig geworden sind. Und er wird dann von den Brüdern nach Athen gebracht, aber Timotheus und Silvanus, oder Silas, das ist derselbe Name, Silas die Abkürzung, sie blieben also zunächst in Beröa und können jetzt dort die Gläubigen weiter unterweisen, auch wenn Paulus nicht da ist. Einen Monat später, ungefähr, man kann also ausrechnen, wie lange die brauchten, es waren so etwa 300 Kilometer, kommen die Brüder, die aus Beröa stammten und den Paulus dann nach Athen gebracht haben, die reisten natürlich zurück. Und Paulus hatte gesagt, also Timotheus und Silas sollen sofort runterkommen nach Athen. Und 400 Kilometer habe ich mir aufgeschrieben, waren es. Paulus rief beide und als sie dann in Athen bei ihm ankamen, da schickte er sie sofort wieder zurück. Also Timotheus war wirklich einer, der unterwegs war für Paulus. Also wieder 400 Kilometer, aber bitteschön, nicht mit dem Auto, sondern per Fuß oder bestenfalls per Schiff, wenn sie Geld hatten. Und das ist ziemlich unsicher, also vermutlich eher per Fuß. Es war schon eine anstrengende Sache. Timotheus sollte sofort nach Thessalonich zurück. Paulus wollte, dass die Geschwister dort gestärkt werden im Glauben. Er hatte große Angst um sie. Was ist aus denen geworden? Die Verfolgung ging dort los. Und die Verfolgung betraf ja ihn nicht bloß alleine, sondern die anderen, die sich zu ihm hielten, ja auch. Und haben die jetzt vielleicht Angst gekriegt und sind alle weggelaufen? Was ist bloß aus der Gemeinde geworden? Wisst ihr, das ist auch eine der Anfechtungen, die Paulus immer hatte. Er schreibt das mal im 2. Korintherbrief. Die tägliche Sorge um alle Gemeinden, sie hat ihn umgetrieben. Und er hat ständig für sie um sie gebangt und für sie gebetet. Der Silas wird auch weggeschickt von Paulus. Er geht irgendwo nach Mazedonien, vielleicht nach Beröa, dass jeder in einer Stadt war. Wir wissen es auch beim Silas nicht, wo er genau war. Und als die beiden dann wieder zurückkamen, und die sollten ja Paulus Nachricht bringen, sie reisen also wieder nach Athen, da ist Paulus schon verschwunden in Athen. Aber es gab ja doch ein paar Gläubige dort und irgendwie haben sie das schon rausgefunden. Und die haben ihm gesagt, Paulus ist weitergereist inzwischen nach Korinth. Und dort treffen die beiden dann wieder mit Paulus zusammen. Und dort verfassen sie zunächst den ersten Thessalonicher Brief. Denn Timotheus brachte ja wunderbare Nachrichten mit von Thessalonich. Die Gläubigen, das waren Senkrechtstarter im Glauben. Die Thessalonicher sind derartig schnell gewachsen. Ich meine jetzt nicht zahlenmäßig, das wissen wir gar nicht. Aber im Glauben, also dass Paulus also von ganz, ganz großer Freude erfüllt ist und schreibt ihnen diesen Brief. Dreimal dürft ihr raten, wer den hingeschafft hat. Er durfte also wieder los. Da kam er nochmal zurück. Und wo Silas in der Zwischenzeit war, weiß ich nicht. Jedenfalls, als die beiden erstmal in Korinth ankamen, da fasste Paulus Mut in dieser Stadt, in dieser quirligen Hafenstadt. Zwei Häfen hatte die sogar, mit entsprechender Moral. Und alles, was man sich denken konnte, gab es dort in Korinth. Paulus war ziemlich ängstlich gewesen am Anfang. Und da fasste er Mut, predigt auch den Christus, wird prompt aus der Synagoge rausgeschmissen. Es passiert das, was überall passiert ist, aber es entsteht eine Gemeinde. Paulus bleibt zunächst ein Weilchen dort, bis wieder Nachrichten kommen von Thessalonich. Ich weiß nicht, ob Timotheus jedes Mal hingeschickt wurde dann, aber er war schon sehr, sehr oft unterwegs für den Apostel. Denn alle drei sind wieder zusammen in Korinth und verfassen einige Zeit später auch dort den zweiten Thessalonicher Brief. Ja, beide Briefe sind in Korinth entstanden im Abstand von einigen Monaten, weil es inzwischen dann ein paar andere Probleme in Thessalonich gab und auf die ging Paulus dort ein. Sind also auch diese zwei, es gehören mit zu den ältesten Briefen im Neuen Testament, die wir haben. Nun, Timotheus scheint eine Weile in Korinth geblieben zu sein. Paulus reist dann weiter, geht kurz nach Ephesus und dann schließlich nach Jerusalem. Und erst auf der dritten Missionsreise Und zwar in Ephesus. Das war dann so im Jahr 52 nach Christus. Aber Timotheus konnte nicht lange bei ihm bleiben. Er schickt ihn gleich wieder weg, und zwar Richtung Norden. Apostelgeschichte 19, lesen wir das. Apostelgeschichte 19, Vers 22. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus, blieb selbst aber noch eine Zeit lang in der Provinz Asia. Und ihr könnt es natürlich sehen, in Mazedonien, da oben Philippi, Thessaloniki, Beröa, da war Timotheus ja schon bekannt. Das heißt, es war gut, dass er mitreiste. Und nebenbei, es ist auch so, dass Paulus, ich habe vor kurzem eine Arbeit gelesen, die habe ich auch in Bibel und Gemeinde veröffentlicht, ich weiß gar nicht, in dem Heft, was draußen liegt, oder früher schon, so eine Untersuchung über Paulus und seine Mitarbeiter. Das war mir auch interessant, dass Paulus, der hatte insgesamt, ich weiß nicht wie viel, 20 oder so Mitarbeiter gehabt, aber nie alle auf einen Haufen. Er hat also sehr, sehr effektiv gearbeitet und hatte Mitarbeiter immer nur eine Zeit lang bei sich. Und eigentlich nie mehr als zwei, höchstens drei. Und dann schickt er den einen weg und dann war ein anderer, dann hat er sich wieder mal gesehnt nach einem oder hat wieder neue rekrutiert. Und so hat Paulus ständig weitergearbeitet. Das war also sehr, sehr effektiv. Paulus damals, er blieb noch eine ganze Weile in der Provinz Asia, also da nördlich von Ephesus. Das ist so die Gegend, wo später wo in dieser Zeit dann auch die Gemeinden entstanden sind, an die die Sendschreiben in der Offenbarung gehen, also Pergamus und all die anderen, also von Ephesus natürlich auch, und Thyatira und Sardes und Philadelphia und Laodicea. Das sind also alles Städte, die dort in dieser Umgebung liegen. Timotheus sollte von Apostel Paulus aus dann weiter nach Korinth reisen. Also wieder die gleiche Strecke dem Paulus voraus. Und dann zu Paulus nach Ephesus zurückkommen. Inzwischen, also als Paulus da oben war, als Timotheus da oben lang ging, saß der Paulus noch in Ephesus. Und in dieser Zeit schrieb er, es gab nämlich da einige Schwierigkeiten mit Korinth in dieser Zeit, und Paulus schrieb unseren ersten Korintherbrief, einen vorher schon mal, das ist da nicht so gut gegangen, und in unserem ersten Korintherbrief kündigt er den Besuch des Timotheus an. Also hat er den Timotheus angewiesen, reise schön nach Mazedonien, und das Schiff war dann doch schneller, ja, von Ephesus rüber nach Korinth, und der Brief konnte irgendwie transportiert werden. Irgendjemand hat ihn halt mitgenommen. Ich lese 1. Korinther 4, Vers 17. Aus diesem Grund habe ich auch Timotheus zu euch geschickt. Durch den Herrn ist er ein geliebtes und treues Kind für mich geworden. Er wird euch an meine Weisungen für das Leben mit Christus erinnern. Sie entsprechen genau dem, was ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und die Korinther werden außerdem ermahnt, den Timotheus freundlich aufzunehmen. Nun war Timotheus ein etwas sanfterer Typ von Haus aus. Und es scheint so, da sind sich die Ausleger ziemlich einig, dass Timotheus keinen Erfolg hatte. Die Korinther waren aus irgendeinem Grund inzwischen sauer auf den Paulus oder jedenfalls ein Teil der Gemeinde. Es gab Streitigkeiten, es ging so ziemlich drunter und drüber. Die Ausleger schließen das daraus, dass Paulus das mit keiner Silbe erwähnt. Dann später, also die Rückkehr von Timotheus und dass da praktisch nichts passiert ist. Anschließend, wahrscheinlich, reist er selber mal nach Korinth. Er ist immer noch in Ephesus und hat keinen Erfolg, auch selber nicht. Schließlich schickt er den Titus hin. Nun, Titus war also vom Typ her ein anderer Mensch, der also vor dem die Korinther irgendwie richtig Dampf hatten. Die hatten ihn gefürchtet, mehr, also eigenartigerweise aber auch geliebt. Titus, das war der Mann, den man auch auf die Kreter dann später loslassen konnte. Ja, die Kreter, ihr wisst ja, alle so böse, wilde Tiere, faule Bäuche, sagt Paulus und seufzt von ganzem Herzen. Ja, das Zeugnis ist wahr. Er hat sie offensichtlich so erlebt. Und denen Ordnung beizubringen, Timotheus hätte das wahrscheinlich nie geschafft. Aber Titus war der richtige Mann dafür. Und der hat auch in Korinth wirklich aufgeräumt. Und nun, das wusste aber Paulus nicht. Er hat Angst. Er schickt den Titus los mit einem scharfen Brief. Den konnten sie sich alle mal hinter den Spiegel stecken, falls sie einen schon an der Wand hängen hatten damals. Das ist der sogenannte Tränenbrief. Da hat Paulus auch viel geweint. Aber er hat scharf geschrieben und Titus hingeschickt und die hatten ausgemacht: Pass auf, Titus, wenn du zurückkommst von Korinth, wir treffen uns in Troas. Und Paulus, er reist dann ab, er war fast 3 Jahre in Ephesus. Er reist dann auch weiter nach Norden und kommt also in Troas an und findet aber Titus nicht. Und Paulus ist darüber so beunruhigt, obwohl in Troas ist eine glänzende Arbeit losgegangen. Es haben sich Leute bekehrt, Massen. Offensichtlich, Paulus schreibt, es ist eine große Tür aufgetan im Herrn. Der Widersacher sind auch viele, aber das gehört dann dazu. Und er ist von solcher Unruhe erfüllt, dass er es einfach nicht aushält und weiterreist. Er reist dem Titus entgegen. Er denkt, vielleicht treffe ich ihn dann in Philippi oder Thessalonich. Und irgendwo, da hat er ihn auch getroffen und ist überglücklich, dass der Titus ihm erzählen kann, ja, die Korinther sind wieder okay. Die haben es eingesehen, die haben Ordnung gemacht und alles ist wieder so, wie es sein sollte. Und da schreibt Paulus unseren zweiten Korintherbrief. Also aus dieser Freude heraus. Und in dieser Zeit, wir wissen nicht genau, wo Timotheus in der Zwischenzeit steckte, irgendwo unterwegs in der Arbeit, hat mal diese, mal jene Gemeinde besucht. Und hier ist er jedenfalls wieder mit Paulus zusammen. Das wissen wir deswegen, weil im ersten Korintherbrief er mit erwähnt wird. Im zweiten jetzt, ja, als Mitverfasser. Dann reiste er mit Paulus, mit Timotheus als Begleiter über Mazedonien bis nach Griechenland und eben dann wohl auch, oder dann mit Sicherheit auch Korinth. Und die meisten Ausleger nehmen an, dass er dort dann den Römerbrief geschrieben hat. Timotheus war bei ihm, denn er bestellt auch im Brief an die Römer einen Gruß vom Timotheus. Jetzt war praktisch die ganze Mission um die Ägäis herum abgeschlossen. Anschließend, also hier von Korinth, die sitzen noch in Korinth jetzt, ja, haben da bloß den Römerbrief schon weggeschickt. Übrigens, eine Schwester hat den überbracht, die Phoebe, eine Diakonin der Gemeinde Kenchrea. Kenchrea, das habe ich hier nicht mehr drauf, das ist der zweite Hafen von Korinth. Also eine kleine Stadt, da gab es inzwischen auch eine Gemeinde im Nachbarort sozusagen. Timotheus reist voraus mit den Brüdern Provinz Asia, Paulus reist per Schiff darüber. Dann, und da hatte Paulus den Timotheus gebeten, vorher schon, weißt du, wenn wir dann zurückreisen, bitte bleib in Ephesus. Er wollte, dass Timotheus vor allen Dingen in dieser Stadt weiter arbeitet. Und Paulus kommt dann auch mit dem Schiff rüber und sie treffen sich mit den Ältesten, also hier jedenfalls von Assos aus, also Troas, Assos aus, da fährt er mit dem Schiff. Die anderen, nee, oder umgekehrt, die Brüder fahren mit dem Schiff und Paulus auf dem Landweg. Jedenfalls, die treffen dann die Ältesten von Ephesus in Milet. Und, warte mal, was habe ich mir aufgeschrieben? Paulus, er reist doch per Schiff hier, jawohl, und die anderen per Land. Also so ist das gewesen. Das ist ganz schön verzwickt, das rauszubekommen aus dem Neuen Testament. Und Timotheus bleibt also jetzt dort in Ephesus und Paulus reist weiter. Ihr seht hier die Reiseroute über die Rhodos, die Insel, Patara und dann Tyrus, Ptolemaios, Caesarea und Jerusalem. In Jerusalem wird Paulus verhaftet. Der Geist Gottes hat ihm das durch einige Geschwister auch vorher schon angekündigt, durch Weissagungen. Er wird im Tempel von einigen Juden aus Asien, aus der Provinz Asia, die ist hier oben, ja. Ihr seht also, wie sehr die Juden gereist sind, immer wieder, damals. Er wird erkannt
Und die machen großes Geschrei wieder und beschuldigen ihn fälschlicherweise und er wird verhaftet. Es kommt zu einer zweijährigen Gefangenschaft des Apostels Paulus dann hier in Caesarea. Und jetzt kommt die letzte Phase. In der Regel wird es gezeigt, dass auch Apostel Paulus seinen Aktien an die Gläubigen, was an den Symbolus von Caesarea aus, den er also in Ephesus zurückgelassen hat. So kann man das am besten einordnen. Und er hoffte zu dieser Zeit noch, in Caesarea, also da unten, freizukommen und den Timotheus in Ephesus bald wieder besuchen zu können. Falls sich dieser Besuch aber verzögern sollte, da sollte eben Timotheus wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Nämlich, ja, in dieser Gemeinde, er sollte Anweisungen geben, ja, wie man lebt und so weiter. Aufgrund seiner Berufung auf den Kaiser wird Paulus dann in einer sehr abenteuerlichen Reise per Schiff nach Rom gebracht. Und also hier sind so einige Dinge drin, die ich euch gerne erzählen würde, aber das können wir heute nicht mehr, sonst weiß ich nicht, ob mir das übel nimmt, wenn ich allzu lange mache. Es ist ja auch einiges anderes drin als bei sonstigen Karten, nicht weil das falsch wäre, sondern weil man inzwischen als neuere Forschungen gibt und auf jeden Fall dieses Malta, das nicht war, wo Paulus war. Und das hat etliche Konsequenzen auch für das Verständnis mancher Briefe. Jedenfalls, er kommt schließlich in Rom an. Und von dort schrieb Paulus seine Gefangenschaftsbriefe. Als er den Kolosserbrief schrieb, war Timotheus wieder bei ihm. Kolosserbrief ist ein Gefangenschaftsbrief. Kolosser 1, Vers 1. Paulus, nach dem Willen Gottes, ein Apostel von Jesus Christus und Timotheus, der Bruder, an die treuen Geschwister, die Christen in Kolossä, die Christus in Kolossä für sich ausgesondert hat. Und dann schreibt er mit Timotheus zusammen in Rom. Er sitzt nicht im Gefängnis, sondern kann sich eine Wohnung mieten. Der muss er zwar den Soldaten mit einquartieren, der ihn bewachte, aber er hat relativ viel Freiheiten und schickt dann den Timotheus mit dem Brief an die Philipper los. Also kündigt, oder den Brief schon vorher, jedenfalls kündigt er im Philipperbrief an, dass der Timotheus zu ihm kommt. Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Philipper 2, Vers 19. Im Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, hoffe ich, Timotheus bald zu euch zu schicken, damit auch ich ermutigt werde, wenn er mir dann berichten kann, wie es euch geht. Und nun kommt eine sehr schöne Beschreibung von Timotheus. Ich habe sonst niemand, der so ganz meines Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch kümmern wird wie er. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und kümmern sich nicht um das, was Jesus Christus wichtig ist. Aber ihr wisst ja selbst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir zusammen für die gute Botschaft eingesetzt. Ihn also hoffe ich, zu euch schicken zu können, sobald ich meine Lage hier übersehe. Ich vertraue aber dem Herrn, dass ich auch selbst bald zu euch kommen kann. Ein wirklich wunderbares Zeugnis, das Paulus hier seinen Mitarbeiter ausstellt. Nun, im Herbst des Jahres 62 schreibt Paulus seinen letzten Brief an Timotheus. Während der zweijährigen Haft schwand die Wahrscheinlichkeit, dass er entlassen würde, immer mehr. Er wurde also auch nicht freigesprochen vom kaiserlichen Gerichtshof. Der Prozess endete mit einem Todesurteil und Paulus wird bis zu seiner Hinrichtung in Ketten gelegt. Das heißt also, die Haft hat sich ständig verschärft. Paulus weiß, danke, dass die Zeit des Abschieds für ihn gekommen ist, ist sich aber sicher, dass er nicht als Fraß wilder Tiere enden muss. Schmerzt ihn sehr, dass viele seiner Mitarbeiter ihn verlassen haben, und er bittet in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, in Timotheus, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen. 2. Timotheus 4, Vers 9, da sagt er das. Beeile dich und komme so bald wie möglich zu mir. Denn Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen. Ihm war die jetzige Welt lieber. Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist noch bei mir. Wenn du kommst, bring Markus mit, denn ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bring auch meinen Mantel mit. Wenn du kommst, ich habe ihn bei Carpus in Troas liegen gelassen. Und ebenso die Bücher, vor allem die Pergamente. Und Vers 21 schreibt Paulus, beeil dich, dass du noch vor dem Winter hier bist. Ob Timotheus ihn wirklich noch lebend angetroffen hat, seinen Lehrer, das wissen wir nicht. Zu Beginn des Jahres 63 wird Paulus durch Enthauptung hingerichtet. Offenbar wird auch Timotheus gleich mit verhaftet, als er nach Paulus fragt, denn das ist ja ziemlich verdächtig. Denn das Letzte, was wir von Timotheus wissen, das steht interessanterweise im Hebräerbrief. Hebräerbrief am Schluss, Kapitel 13, Vers 23. Das ist allerdings eine gute Nachricht vom Timotheus. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er rechtzeitig hier eintrifft, werden wir euch gemeinsam besuchen, schreibt der uns unbekannte Verfasser des Hebräerbriefes. Also auch Timotheus musste das Gefängnis noch von innen sehen, kennenlernen. Aber er kam wieder frei und hat dem Herrn gewiss bis an sein Lebensende treu gedient. Timotheus war ein ausgezeichneter, ungeheuer fleißiger Mann. Er wurde geprägt von frühester Jugend durch das Wort Gottes. Vielleicht war er ein bisschen schüchtern, aber er setzt seine Gaben trotzdem ein. Alles, was er hatte und kannte und konnte, das hat er seinem Herrn gegeben. Es ist nicht schlimm, wenn man schüchtern ist. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht alles kann. Aber das, was ich kann, das möchte ich doch gern für den Herrn einsetzen. Oder wollt ihr eure Talente nur zum Geldverdienen einsetzen? Oder nur zum die Freizeit rumbringen? Timotheus, ein ausgezeichneter Mann, bedingungslos für seinen Herrn und noch etwas. Dieser Mann, Timotheus, er gab sich immer mit dem zweiten Platz zufrieden. Immer. Wir haben keine Andeutung, dass er irgendwo mal was ganz neu angefangen hätte. Auch das ist nicht ganz ohne. Und Gott braucht auch solche Leute. Und dieser Timotheus wird im Wort Gottes mit zwei Briefen geehrt. Für alle Zeiten, bis der Herr wiederkommt und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Timotheus, ein ausgezeichneter Diener. Es liegt nicht an den Umständen, es liegt an dir, was du tust, hier in der Gemeinde, und vielleicht hat der Herr dann einen Weg auch darüber hinaus. Meist erwartet man das nicht. Ich glaube nicht, dass Timotheus damit gerechnet hat, dass Paulus ihn einfach mitnimmt. Ich selbst habe auch niemals damit gerechnet, Reisebruder zu werden oder irgend so was Komisches. Wanderprediger oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich weiß, als ich 14 war und gerade aus der Sonntagsschule kam, habe ich mitgeholfen, in der Sonntagsschule natürlich. Und das ging also ständig weiter, dann zu Kinderfreizeiten und Jugendfreizeiten. Es gab für mich eigentlich gar nichts anderes. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, da was anderes zu machen. Das war bestimmt auch eine Gnade von Herrn. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das eigentlich gemacht habe. Der Herr hat mir Freude dazu gegeben und das ist gut. Und dann kommt eins zum anderen, manchmal von ganz alleine. Und das ist schön, wenn der Herr uns gebrauchen kann. Es ist ein sehr befriedigender Dienst. Der ist mit ziemlich viel Arbeit verbunden. Aber es ist eine sehr schöne Sache, wenn man das tun kann.